dieses Jahr kann man auch schon fast mal wieder, wenn ich es mit 2022 vergleiche, von einem stabilen Zinsumfeld sprechen, weil wir nicht die Schwankungen haben, die wir letztes Jahr hatten. Da war es mal ruckzuck innerhalb wirklich von 2-3 Wochen 0,5% nach oben. Mhm. Das hatten wir dieses Jahr noch nicht.
Okay.
Man merkt auch, die Nachfrage steigt wieder, weil die Leute haben sich mittlerweile damit abgefunden, dass der Zins so ist.
Du bist Vertriebler und möchtest dich weiterentwickeln? Dann ist dieser Podcast für dich goldrichtig. Nie 0815 Vertrieb neu denken ist ein Podcast aus dem Vertrieb für den Vertrieb. Wir geben euch Impulse und neue Ideen für euer Business, damit auch ihr nie 0815 seid.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nie 0815 Vertrieb neu denken. Mein Name ist Stefan Gierschke, ich bin der Geschäftsführer der Königswege GmbH und ich habe auch heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast. Wir teilen uns wenigstens mal den Titel, nämlich den des Geschäftsführers. Das Unternehmen heißt ähnlich. Ich habe hier den einen der Geschäftsführer der Königswege Immobilien und Finanzierung GmbH, eine Tochtergesellschaft der Königswege GmbH. Herzlich willkommen, Patrick Grimmer.
Hi, Stefan.
Patrick, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Du verantwortest im Bereich der, nenne ich sie mal kurz, Quiff, damit dieser Zungenbrecher nicht. Wir hatten letzte Woche ja Benjamin Siegmund, deinen Kollegen zu, deinen Geschäftsführerkollegen zu Gast. Kurz Quiff, da verantwortest du den Bereich der Immobilienfinanzierung, richtig?
Das ist richtig, ja.
Perfekt. Dann stell uns doch mal so ein Stück weit vor, wer du bist, was du vielleicht in deinem Leben so gemacht hast, deine Vita, damit wir uns einordnen können. Warum bist du Geschäftsführer der Königswege Immobilien und Finanzierung GmbH?
Ja, da fange ich doch einfach mal an. Ich bin, ja, wie es immer so schön sagt, Kind der Region. Das heißt, ich bin hier im Rhein-Neckar-Raum, wenn man es genau nimmt, in Schriesheim aufgewachsen und durch mein damaliges Hobby, was ich leider vor 3 Jahren an den Nagel gehängt habe, das Handball, bin ich damals zur Bank gekommen. Und das war so mein Einstieg ins Berufsleben nach dem Abitur, das ich auch in Schriesheim gemacht habe. Und so hatte ich schon früh mit dem Thema Finanzen auch zu tun. Und
mit wie vielen Jahren bist du in die Bank gekommen?
Da war es 2007, da war ich 22.
Okay, das also, heißt, das ist jetzt wie lange her? Und dann
habe 16 ich Jahre.
16 Jahre, jetzt kann der eine oder andere rechnen. Ja. Ende 20
ist also, ich bin 38.
Ja, ja. Okay, dann habe ich mich verrechnet, wie immer. schon mal spontan. Sympathisch. Also schon eine sehr, sehr lange Zeit in der Bank verbracht. Wie waren da so deine Stationen?
Das waren 15 Jahre war ich in der Bank. Mhm. Ja, also ich habe klassische Ausbildung gemacht, war danach am Schalter. So Service, wenn du reinkommst, die du zuerst siehst, da habe ich ein Jahr verbracht, bevor ich dann die Privatkundenberatung.
Hat Spaß gemacht?
Ja, also da ich gerne mit Menschen zusammenarbeite, das hat sich auch hier nicht geändert.
Was kam da so klassisch? Warum ist man, ich meine, damals, wenn wir sagen, vor 15 Jahren war die Welt ja auch nochmal anders, auch mit so Online-Überweisungen, Online-Banken etc. Was gab es da so Spannendes am Schalter zu erleben?
Spannend will ich nicht sagen, aber der Kontakt mit den Menschen. Ja. Ich meine, wir leben mittlerweile im sehr, sehr digitalen Zeitalter. Früher war das eigentlich undenkbar. Da ist jeder Kunde noch wirklich auch zu dir in die Bank gekommen.
Gab es mal was krass Skurriles, an das du dich erinnerst?
Ja, bei Leuten, die durch die Schalterhalle gebrüllt haben und so Kunden.
Ja.
Aber jetzt.
Kommt in Schriesheim dann schon mal vor.
Ja, ist ein Dorf, auch wenn es eine Stadt ist.
Na gut. Ja, cool. Irgendwann weg vom Schalter?
Richtig, in die Beratung. Erstmal Privatkunden. Und danach insgesamt 5 Jahren, also inklusive der Ausbildung, bin ich in den Firmenkundenbereich, also in den Finanzierungsbereich gewechselt.
Okay.
Und da habe ich dann die letzten 10 Jahre meiner Amtszeit in der Bank verbracht und durfte den Bereich dann sogar die letzten 2 Jahre noch leiten.
Sehr gut. Das heißt, auch wenn ich jetzt gesagt habe, du bist Head of Finanzierung oder Geschäftsführer für den Bereich der Finanzierung, das ist etwas, mit dem du dich schon sehr, sehr lange auseinandergesetzt hast und dort auch Personalverantwortung hattest und den Bereich dann am Ende auch geleitet hast.
Richtig.
So haben wir uns ja auch kennengelernt.
So schaut's aus.
Ich will nicht sagen, dass dich jemand abgeworben hat. Aber es gab gewisse Berührungspunkte auch schon, bevor du hier angefangen hast mit uns. Ja, sehr, sehr spannend. Also du bist jetzt ja so ziemlich genau, knapp über ein Jahr.
Ja.
Ist das so? Hat man dann einjähriges hier intern gefeiert oder gab es einen
Kuchen? Ja, ein bisschen. Wir haben angestoßen.
Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sowas sollte man natürlich auch immer feiern. Ja, lass uns doch mal drüber reden. Finanzierung ist so ein Thema, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema in den letzten 12 bis 18 Jahren. Da hat sich sehr, sehr viel getan und auch sehr, sehr viel verändert. Wir kommen aus einer Niedrigzinsphase.
Ja.
Und jetzt die provokante Frage, sind die Zinsen aktuell nicht einfach tierisch zu hoch?
Ja, das ist ja, oder wie du so schön sagst, eine Ansichtssache, weil wo kommen wir her? Ja, wir kommen aus einer Niedrigzinsphase. Aber wenn ich jetzt mal, die hatten wir die letzten 10 Jahre circa, wenn ich jetzt aber mal einen Schritt noch weiter zurückgehe, einfach so 15 Jahre, wo ich angefangen habe, wo ich bei der Bank angefangen habe, da hatten wir ungefähr so ein Zinsniveau, wie wir es heute hatten.
Mhm.
Und meine Eltern haben mir berichtet, das Haus, was sie 1988 gebaut haben, da war der Einstiegszins bei 17%.
17? Stolz.
Dann hast du noch einen Bausparvertrag abgeschlossen damals, das haben die Eltern gemacht, mit 14% Zollzins.
Krass.
Also, Wahnsinn. Meine Großtante, die hat mir zur Geburt einen Sparbrief angelegt, damals noch, mit 12% Verzinsung. Also, wenn ich die Summen jetzt mal nenne oder die Zinssätze, dann utopisch. Kann ich nicht sagen, dass wir heute uns in der Hochzinsphase bewegen.
Okay, krass. Das heißt, ich fühle das nur so, weil ich meinen Kredit, den ich Anfang letzten Jahres aufgenommen habe, weit unter dem Niveau aufgenommen habe, wie den Kredit, den ich jetzt aktuell aufnehmen würde.
Richtig.
Okay. Das heißt, dann hältst du das aktuelle Zinsniveau auch für gesund? Also ist das etwas...
Gesund will ich gar nicht. Da muss man immer sich in die Rolle des Betrachters begeben, weil... Natürlich, wenn ich irgendwo investiere, um eine Wirtschaft anzukurbeln, ist es schön, wenn ich niedrige Zinsen habe, weil dann können sich mehr Leute auch Dinge leisten.
Mhm.
Ich gehe mal von einer Immobilienfinanzierung aus, weil der Grad oder die Anzahl der Personen, die sich jetzt noch eine teure Immobilie leisten können, ist deutlich reduziert im Vergleich zu vor 2 Jahren, weil sich die Belastung verdoppelt hat.
Verstehe ich, ja.
Und wenn du vor 2 Jahren, also ich habe selbst finanziert, Anfang 2021, da warst du noch mit Zins und Tilgung bei 3% Belastung insgesamt, also Zins, die sogenannte Annuität, die sich aus Zins und Tilgung zusammensetzt. Und heute hast du oft eine 4 vom Komma nur beim Zins und dann kommt noch die Tilgung on top.
Ja, verstehe ich. Das heißt, laufen wir da auch in eine Phase rein, wo Leute vor 3, 4, 5, 6 Jahren noch mit einer 1 vom Komma, vielleicht einer 2 vom Komma oder vielleicht sogar auch drunter finanziert haben, Anschlussfinanzierung nach 10 Jahren, Zinsbindung oder so auslaufen und dann sich das einfach nicht mehr leisten können? Oder bist du da eher entspannt, weil dann ist auch ja der Berg der Schulden dank einer Tilgung nicht mehr ganz so hoch, dass es ja auch keine Verdopplung mehr ist, sondern es wird eine Mehrbelastung sein, aber für die Masse dann doch tragbar?
Genau, also du hast schon schön zusammengefasst. In der Niedrigzinsphase hatten wir auch von den Banken aus eine höhere Tilgung, die verlangt wurde.
Mhm.
Wir bei unserer Bank waren es 3% bei Kaufpreisfinanzierung.
Mhm.
Das heißt, außer du hast noch Zusatzsicherheiten oder andere Dinge mit eingebracht. Das heißt, du hast nach 10 Jahren halt auch schon mal einen Batzen weg. Die Leute, die vielleicht vor 6, 7 Jahren finanziert haben, die jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren eben in eine Prolongation kommen, weil die Zinsbindung ausläuft, da ist es halt so, die haben in den letzten 6, 7 Jahren auch eine Wertsteigerung ihrer Immobilie mitgenommen.
Okay.
Oder auch Mietsteigerungen, die wir hatten, dass ich da jetzt erstmal nicht mit irgendwie größeren Problemen rechne.
Okay. Das ist das, was ich hier und da, ist ja bekannt, sowohl intern als auch bei unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern, dass Immobilien jetzt nicht unbedingt das absolute Steckenpferd von mir ist. Ich sehe das dann durchaus immer mal, auch auf Instagram oder sonstiges von irgendwelchen Finfluencern, die dann sagen, hey, hier, bald wird da der große Crash kommen und gleich gibt es die Immobilien für Umme, weil die müssen halt unter Wert verkauft werden, weil die Leute sich das nicht mehr leisten können. So krass würdest du es nicht einschätzen. Es wird diese Fälle wahrscheinlich geben, aber... Jetzt nicht in der Masse, sodass genau. man sagt, okay, cool, ich warte jetzt noch ein bisschen und dann schlage ich zu und kaufe viel unter Preis.
Richtig, also im Einzelfall mag das bestimmt sein oder auch in Gebieten, wo die Nachfrage eben nicht so hoch ist. Ich weiß nicht, ob du da letzte Woche mit Benny da schon über die Immobilienpreise oder auch in Entwicklung eingegangen
bist. Ein Stück weit, ja.
Ja, und wie es dann, ich meine, was auf jeden Fall ist, wir haben zu wenig Wohnungen in Deutschland.
Ja.
Und das wird sich auch kurzfristig nicht ändern, weil wir eine deutlich größere Zuwanderung haben und immer mehr Wohnraum gebraucht wird. Und somit werden auch die Mieten steigen. Gerade bei Kapitalanlegern, da rechne ich nur wirklich ganz, ganz bedingten Fällen mit Problemen.
Okay. Ja, sehr, 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 sehr spannend. Das heißt, jetzt sind wir Mitte des Jahres. Wir haben... Ja, wie haben sich die Zinsen bisher so gewickelt? Das war, glaube ich, noch ganz normal, ohne jetzt ganz groß nach oben oder nach unten, oder?
Richtig. Also dieses Jahr kann man auch schon fast mal wieder, wenn ich es mit 2022 vergleiche, von einem stabilen Zinsumfeld sprechen, weil wir nicht die Schwankungen haben, die wir letztes Jahr hatten. Da war es mal ruckzuck innerhalb wirklich von 2-3 Wochen 0,5% nach oben. Mhm. Das hatten wir dieses Jahr noch nicht.
Okay.
Man merkt auch, die Nachfrage steigt wieder. Weil die Leute haben sich mittlerweile damit abgefunden, dass der Zins so ist. Die Spekulation, dass der kurzfristig wieder sinkt, ist weg. Und das merkt man auch, wenn man mit Kunden spricht. Ich habe viele Freunde, die noch ein Eigenheim suchen und die sagen, gut, bei uns ist ein sehr, sehr stabiles Umfeld. Die Preise sind auch immer noch stabil, das muss man so sagen. Die sind vielleicht leicht zurückgegangen. Oder auch wenn du mit Maklern sprichst, ist, wo früher halt 100 Nachfragen waren, sind jetzt noch 10.
Okay.
Aber es liegt ja immer noch, das weißt du selbst, viel Geld auf den Konten rum.
Auf jeden Fall.
Und gemäß Inflation ist es so, dass es dann in der Immobilie doch nochmal besser angelegt ist, als wenn es auf dem Konto rumliegt.
Ja. Ja, klar. Ich meine, gut, du hast es ja gesagt, die Belastung, die der Einzel- oder die Käufer sei als Einzelperson oder auch als Familie tragen muss, ist ja extrem gestiegen. Ich meine,
ja.
Wir als Familie mit meiner Frau und mit meinen beiden Kindern, wir haben uns da natürlich auch so unsere Gedanken zu gemacht. Wir mieten aktuell ein Haus, sind total happy. Aber wenn ich mir überlege, für was für einen Preis dieses Haus mir angeboten wurde oder angeboten wird zum Kauf, im Vergleich zur Gegend, ist das okay, ist in einem gewissen Rahmen. Aber finanziert sich mit 4%, schon nochmal anders als mit 1%, und überlegst du dir, okay, so hoch ist die Miete jetzt gar nicht,
ja.
Dann kaufe ich mir lieber Kapitalanlage, Immobilien.
Ja,
bin ich da bei dir richtig mit der Finanzierung?
Ja, da wärst du richtig.
Wir haben ja auch ein paar Finanzierungen zusammen gemacht, die wo du mir da stellst, sehr, sehr stark. Vielleicht kommen wir dazu auch noch im Laufe der Zeit. Letzte Frage zu diesem Thema Entwicklung. Glaubst du, der Trend oder dieser, vielleicht auch kein Trend,
ja,
dieser normale Korridor, der wird uns dann noch bis zum Ende des Jahres begleiten, oder?
Die Tendenz von vielen Experten ist, dass die Zinsen nochmal leicht steigen werden.
Mhm, okay.
Das wird aber auch viel davon abhängen, wie geht es mit der Inflation weiter? Kriegen wir die wieder in den Griff? Sind weitere Zinserhöhungen seitens der EZB nötig? Und daran wird sich dann auch der Markt entsprechend anpassen.
Okay. Und wenn Experten sagen leicht, dann meinen sie 0,1, 0,2 oder 0,8, 0,9? Was für eine Range ist leicht?
Leicht
für mich?
Würde ich jetzt mal sagen, bis Jahresende maximal um 0,5.
Okay.
Okay. Das ist auch das, was ich so jetzt einschätze, weil die letzten Stufen, die es nach oben gingen seitens EZB, waren mal 0,25.
Mhm, ja.
Also 25 Basispunkte, und das ist in dem Korridor, dass wenn dann diese 0,25%,
ja,
das ist dann doch überschaubar.
Verstehe ich. Okay, jetzt hast du, wir haben schon ganz kurz über die Nachfrage gesprochen. Ist es so, ich habe das aus vielen Quellen gesehen, ich meine, ich kenne unsere internen Zahlen da schon, aber dass die Nachfrage und auch die Zahlen der Immobilienfinanzierung stark zurückgegangen sind im letzten Jahr?
Das ist richtig. Also ich spreche ja viel mit Banken, und da merkt man überall, die haben die Ziele deutlich nach unten korrigiert. Teilweise mit Banken gesprochen, die haben ein 0% Wachstum wirklich ausgerufen. Die wollten ihre Tilgung einfach nur kompensieren. Da sieht man mal, wie schwierig jeder diese Marktlage auch einschätzt. Und ja.
Okay, verstehe ich. Spannend. Das heißt, ist man dort, wenn man so wie du als Repräsentant eines mittelgroßen Vertriebes um die Ecke kommt, ja. Dann auch gern gesehen, wenn man sagt, okay, da kommt einer mit potenziellem Umsatz und nimmt man den Umsatz dann um jeden Preis? Hast du das Gefühl, die Türen sind etwas offener und die Leute sind netter oder ist es eigentlich gleich geblieben?
Deutlich. Also die Banken reagieren auf den Markt. Man merkt das nur so, ich gehe mal ein Jahr zurück, als ich hier angefangen habe und die ersten Gespräche mit Banken hatte. Mhm. Und da war es so, da waren wir noch in einem unheimlichen Wachstumsmarkt im ersten Halbjahr letzten Jahres aufgrund eben dieser Zinssprünge nach oben, wo viele Leute noch Anschlussfinanzierung fix gemacht haben, wo gesagt haben, oh, ich sichere mir jetzt noch, ich renoviere jetzt, weil jetzt sind die Zinsen noch günstig, die Tendenz, die steigen immer weiter. Und so haben Banken die Bücher voll gehabt, mhm, und haben fürs zweite Halbjahr kein Geschäft mehr gebraucht, okay, und haben uns abgeblockt. Dieser Trend ist komplett weg. Alle öffnen sich, senken zum Beispiel Mindesttilgungen. Viele Banken sind mittlerweile bei 1%. Mhm. Das war vor 2 Jahren noch undenkbar. Ich habe ja selbst gesagt, vorhin mal mit 3%, ja, in der Niedrigzinsphase. Die, ja. Und jetzt gehen sie alle auf 1% auch wirklich runter.
Okay,
krass. Manchmal noch 1,5.
Okay. Wie oft finden wir Banken, wo die Mindesttilgung noch weiter runtergeht?
Hatten wir bisher noch keine.
Okay. Das heißt, eine Mindesttilgung ist schon meistens irgendwo da.
Ja, also 1% hast du beim klassischen Annuitätendarlehen. Wenn wir beim Zinssatz von 4% sind, ergibt das genau eine Laufzeit von 40 Jahren.
Ja.
Und das ist auch was, wo du sagst, als Bank, so, klar, solange die Immobilie auch passt, dass es vertretbar ist.
Okay. Jetzt habe ich einige Immobilien ja auch mit dir zusammen finanziert, ganz verschiedenste Modelle. Ein Modell, das wir mit unseren Kunden ja durchgehen, ist ja auch das Thema Tilgungsersatz.
Ja.
Wie siehst du da, wie reagiert da eine Bank drauf? Also vielleicht hole ich dann nochmal aus, wenn, ja, ich sage Tilgungsersatz, dann meine ich, dass wir ja als unsere Grund-DNA dieses Thema Immobilien und Wertpapiere zusammen als Symbiose ganz, ganz stark in unser Beratungskonzept integriert haben. Und eben zu sagen, okay, mach nicht ganz so hoch die Tilgung, wie man sie sonst in Deutschland kennt, 2, 3, 4, 5 x ja. Prozent, sondern mach die Mindesttilgung und den Rest packst du in einen Wertpapiersparplan, vielleicht sogar mit Versicherungsmantel, um das steuerlich zu optimieren. Und dann hast du am Ende, bist du früher schuldenfrei.
Da habe ich schon die unterschiedlichsten Reaktionen von, ja, Banken gehört. Für viele Banken, die eigentlich selbst noch nie darüber nachgedacht haben oder auch nie die Nachfrage hatten. Mhm. Ist auch immer, was hast du für ein Kundenklientel? Wenn du eher so, die Volksbanken haben aus der Welt, wo ich herkomme, oftmals doch einen älteren Schnitt, mhm, vom Alter her von den Kunden. Das ist ja hier bei Königswege eine ganz andere Hausnummer. Und hier kriegst du es ja eigentlich schon in die DNA mit, dass die Wertpapiere als Standbein für die Altersvorsorge, du kommst nicht dran vorbei. Und wenn du das natürlich noch in der Immobilie kombinieren kannst, ja, okay, besser geht's kaum. Und wenn du dann auch auf der anderen Seite bei Banken eben auf junge Banker triffst und denen dieses Konzept auch mal erläuterst, sind die komplett offen dafür. Es sind nicht immer die Entscheidungsträger, weiß man, so Führungspositionen haben meist ältere Leute. Mhm. Deswegen ist es dann auch nicht jede Bank geht den Weg mit, aber auch da öffnen sich einige.
Okay. Wird auch das eher leichter, weil wir sagen, weil Banken sagen, naja, bevor wir gar kein Geschäft bekommen, öffnen wir uns genau für dieses Thema. Tun sie das aus Druck oder weil sie es tatsächlich auch verstehen? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt einschätzen kann.
Ganz schwierig einzuschätzen, weil auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Bank hat ihre Richtlinien, ihre Vorgaben, weil auch sie wird geprüft.
Ja.
Und wenn du dir natürlich Tilgungsersatzinstrumente auf Wertpapierbasis reinholst, hast du auch natürlich ein gewisses Risiko. Bei jeder, umso höher meine Chance, umso höher ist irgendwo auch mein Risiko, ist ganz normal. Und das muss ich abwägen. Passt es in meine in die Vorgaben, die ich habe? Passt es auch in die Ziele, die ich als Bank habe? Wo will ich denn hin? Und wenn dem so ist und das Konzept mal verstanden ist, dann gehen die Banken das auch mit.
Okay, verstehe. Wie schwer in Anführungsstrichen, was für ein großer Pain steckt dahinter, aber auch zu Banken zu gehen und es denen zu erklären?
Also für mich ist es überhaupt kein Problem, das zu erklären oder zu erläutern, ja, oder das auch anzusprechen. Schwieriger ist das Verständnis. Mhm. Gerade eben bei Banken, die noch nie Berührungspunkte hatten oder wo es nur Nachfrage gar nicht da ist, sich dann dafür zu öffnen.
Okay. Jetzt haben wir dich angestellt, jetzt ist das deine Verantwortung. Wie leicht ist es für einen, ich sag mal, Makler, Maklerin da draußen oder auch Einzelberater da draußen, sich solche Kontakte in Banken etc. selbst anzueignen?
Würde ich sagen, das ist fast unmöglich. Wir hatten schon Anfragen, wo die schwierig sind, wo wir aber Kontakte hatten zu Banken, wo wir die Finanzierung auch gemacht haben. Und dann haben neue Finanzierer, die sich bei uns angeschlossen haben, versucht, über ihre Kontakte frei am Markt, wir haben verschiedene Plattformwege, wo du eben einreichen kannst, diese Finanzierung zu platzieren. Und die Erfolgsquote geht gegen null.
Okay.
Also es ist wirklich, du musst vorher den Weg ebnen. Das mache ich. Das ist ja meine Hauptaufgabe hier auch mit. Unter eben diese Infrastruktur zu den Banken, diese Bankenanbindung darzustellen, dass wir oder unsere Finanzierer dann diesen Weg oder diesen vorgetrampelten Pfad, so will ich es mal nennen, nur noch gehen müssen.
Ja, stark. Und ich glaube, das ist das, was ich als Benefit hier rausstellen möchte, ist, das, was du machst, ist für uns unverzichtbar. Denn wir haben einige Finanzierer, wir haben gute Finanzierer, wir haben Kundenleads, wir haben Kapitalanlageimmobilien, die wir verkaufen. Und unsere Zahlen gehen da eher schnell steigend anstatt schnell sinkend. Aber wir würden die Finanzierungen nicht so in dem Maß hinkriegen, in der Win-Win-Situation, da müssen wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, warum wir jetzt über das Thema Tilgungsersatz wirklich sprechen, also ne, Wertpapiere und früher schuldenfrei, das ist so die Win-Situation für den Kunden, natürlich eine Kundenbindung für den Makler, auch ein bisschen Mehrverdienst für den Makler, kann man auch gerne offen ansprechen. Aber solange der Kunde davon Benefit hat, ist das ja nicht, ist ja nicht verwerflich. Aber unsere Finanzierer und damit auch unsere Berater im 34D-Versicherungsbereich könnten diesen Job nicht ausfüllen, wenn du diesen Weg nicht ebnen würdest.
Das ist richtig. Also diese Anbindung, wenn man vorher nicht mit der Bank gesprochen hat oder dann einen festen Partner auch gewonnen hat, wenn ich jetzt mit einer TA-Variante an, also Tilgungsersatzvariante, um es auszusprechen, dass jeder versteht, an eine Bank rangehe, vor allem an eine Fremde, und wir haben ja Projekte in ganz Deutschland, sage ich, zu 99% wird die Bank das ablehnen, wenn es nicht vorher besprochen ist.
Ja, das kommt ja noch hinzu. Ne, du fährst, wir haben jetzt ein großes Projekt in Lübeck.
Zum Beispiel, ja.
Wir hatten davor ein Projekt in der Nähe von München. Da fährst du hin und sprichst mit x Banken, x gleich mehr als eins.
Ja.
Und bist da sehr umtriebig, um unseren Finanzierern und unseren Beraterinnen und Beratern die Möglichkeit für gleich die Finanzierung zu geben.
Korrekt.
Denn Immobilien ist das eine. Da haben wir jetzt mit Marcel Spindler das Thema gehabt. Wir haben mit Benjamin Siegmund das Thema Lage. Ja. Beziehungsweise es gibt noch viel mehr Kriterien diskutiert. Bringt dir aber nichts, wenn du keine Finanzierung am Start hast.
Das ist richtig.
Wenn du es nicht finanziert kriegst und solche Kapitalanlageimmobilien mit einem Konstrukt wie, ich habe hier noch einen Sparplan, den ich statt einer Tilgung oder Teiltilgung quasi machen möchte, das kriege ich bei einer klassischen Plattform nicht unter, richtig? So habe ich es verstanden.
Das ist richtig, ja.
Ja, dann danke erstmal für das, was du da tust. Ich glaube, dass das sehr, sehr spannend ist, nach einem Jahr auch die Zahlen zu sehen, wie die sich entwickelt haben. Du kümmerst dich daneben ja auch um die Ausbildung unserer Immobilienfinanzierer. Macht dir das Spaß?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich bei der Arbeit ist der Umgang mit Menschen und vor allem die Freude und der Spaß bei der Arbeit das Wichtigste. Und das finde ich hier alles vor. Ich habe wirklich ein ganz, ganz tolles Umfeld.
Ja.
Die Kollegen, mit denen ich im Zimmer sitze, das passt wie die Faust aufs Auge, sagt man so schön. Und
super.
Ja.
Ich hatte gerade ein bisschen Schiss. Wir haben die Frage nicht abgesprochen, weil wir überhaupt gar keine Frage abgesprochen haben. Und in dem Moment, wo ich gefragt habe, hast du dabei Spaß, war mir so, es gibt eine Restchance, dass er sagt, eigentlich nicht. Und ich so, wisst, das wäre jetzt nicht gut. Weil das ist jetzt gut, es hat jetzt gerade so gewirkt, wie abgesprochen. Ich musste gerade ganz kurz schmunzeln. Von daher bin ich ganz froh, dass du da Spaß bei dem Thema hast. Wie einfach ist es für einen Maklerin, einen Makler, sich mit dem Thema Finanzierung auseinanderzusetzen und darin gut zu werden?
Boah, das Finanzierungsgeschäft an sich ist in der Finanzwelt, sag ich mal, so individuell. Du kannst die Theorie, du kannst das beste Wissen haben, aber die Anwendung oder diese einzelnen Fälle, weil die sich so unterscheiden, da brauchst du Berufserfahrung. Und selbst wenn wir bei der Bank Leute im Baufinanzierungsbereich frisch eingestellt hatten, die sich davor auch nur wenig damit beschäftigt haben, so mal rein aus dem Bauchgefühl, 24 Monate, also wirklich 2 Jahre, solltest du Baufinanzierung gemacht haben, dass du auch von dir aus noch sagen kannst, ja, ich kann jetzt Baufinanzierung. Dir werden immer wieder neue Sachen begegnen, das ist so, aber das ist das Schöne.
Ja.
Auch diese Individualität, die du hast. Und das ist auch was mir Spaß macht. Nicht jeden Tag genau das Gleiche, sondern immer ein Ticken anders.
Ist aber schon sehr lang, oder? Also 24 Monate wären, das kriege ich noch im Kopf in 2 Jahre.
Ja, richtig.
Ja, vorher habe ich mich verrechnet, aber nee, Spaß. Zwei Jahre und in der Zeit ist es Lernen, Lernen, Lernen. Bedeutet im Umkehrschluss auch, gerade wenn ich als Makler unterwegs bin, einige meiner Finanzierungen laufen schief vielleicht. Oder es funktioniert nicht, Kunde orientiert sich woanders um, ich verliere den Kunden etc. Oder ist das eigentlich nicht der Case? Es ist halt nur, es dauert länger und es ist halt schwer und schwierig? Oder wie stelle ich mir das vor?
Also, du hast schon schön gesagt, es ist schwierig. Gerade wir haben eine riesen Konkurrenzsituation, wie viele Banken es gibt.
Ja.
Wenn ich jetzt ein Kunde guter Bonität bin und beschäftige mich vielleicht auch noch ein bisschen mit dem Thema, gucke ich nur nach dem Zins. Dann bin ich, wenn ich zu einer Genossenschaftsbank oder auch zu einer Sparkasse vor Ort gehe, das sind meistens nicht die mit den allerbesten Konditionen. Da bin ich eher im Direktbankenbereich unterwegs.
Okay.
Wir können auf alle Banken zugreifen. Also von daher, das ist der schöne Vorteil, den wir da haben. Und da geht mal was schief. Aber das sind die Fälle, wo du dann auch lernst. Oder wie baue ich eine Finanzierung denn auf? Auf was muss ich denn achten? Was sind die Bedürfnisse vom Kunden? Was hat der für Wünsche? Und das wird alles irgendwo in den Topf geschmissen. Und dann ist es meine Aufgabe, eben dann Konstrukt als Finanzierer zu bauen, das maßgeschneidert dem Kunden passt.
Also ich muss aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sagen, dass mich das komplett abgeschreckt hat. Ich habe mich mit diesem Thema durchaus mal beschäftigt. Viele erinnern sich an meine Grundstory. Ich habe lange im Strukturvertrieb als Aufbauer gearbeitet, später dann auch noch ein paar Jahre als Profiberater. Dann ist auch in meinem alten Vertrieb dieses Thema Spezialisierung ein ganz, ganz wichtiges gewesen. Und ich habe mit einigen, ja, in Anführungsstrichen erfolgreichen Finanzierern gesprochen, die mir das alle so ein Stück weit auch freundschaftlich abgeraten haben, weil sie gesagt haben, die Zeit, durch die sie durch mussten, um zu lernen, war schon recht lang. 2 Jahre empfinde ich als Vertriebler natürlich als Dekade gefühlt.
Ja, ewig.
Und dann, dass da viel nicht funktioniert und du musst Dinge fressen, um jetzt keine bösen Wörter zu benutzen. Dagegen habe ich mich entschieden, dagegen entschieden. Gab andere Optionen. Ich habe dann das Thema private Krankenversicherung gemacht, was natürlich viel näher dran am Daily Business 34D-Versicherungen war, weil ich mit biometrischen Daten und Gesundheitsthemen aus dem Thema Berufsunfähigkeit, Arbeitskraftabsicherung drin war. Und ich sag mal, da konntest du dich mit Fachwissen sehr schnell aneignen und dieses Fachwissen war näher an der Praxis dran. Und das, und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, ist das tatsächlich so? Ich meine, wir machen im Versicherungsbereich im 34D auch eine IHK-Prüfung.
Ja.
Da ist die Nähe zwischen dem, was dort gelehrt wird und das, was tatsächlich in der Beratung ist, das ist auch eine kleine Welt dazwischen. Ich sag mal, im Komposit-Sachbereich, Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, so ein Quatsch, da ist es sicherlich das reine Fachwissen, das du weiternehmen kannst. Aber gerade im Leben, Wertpapiere etc. lernst du komplett gar nichts. Altersvorsorge, Policen etc. ist alles noch irgendwie auf dem Stand kapitalbildende Lebensversicherung oder so. Wie ist es im 34i, sprich Immobilienfinanzierungsbereich? Wie stark tut dich eine IHK-Prüfung auf die Praxis vorbereiten?
So gut wie gar nicht.
Und da kommt dann auch die Komplexität rein, dass du sagst, okay, ich habe jetzt ein Zertifikat, ich darf, aber ich kann nicht.
So schaut es nämlich genau aus.
Okay, schade.
Ich mache das beste Beispiel. Wenn du eine Bankausbildung gemacht hast, dann hast du eine Ersatzqualifikation für die Baufinanzierung. Dann hast du den 34i. Und du musst in der Bank niemals eine Baufinanzierung gemacht haben. Aber du könntest theoretisch einen Kunden beraten, du darfst, und könntest bei einer Bank einreichen. Hm. Ohne
schlaues einmal was System.
Ja.
Jetzt wollen wir heute ausnahmsweise nicht in die traurige Systemkritiker reinfallen. Nein. Das machen wir gerne nochmal ein andermal. Ja. Aber das ist schön, dass du das ansprichst. Das ist ein bisschen absurd.
Ja, ist es. Und ich sag's mal so salopp, du lässt Leute auf Kunden los, Berater auf Kunden los, die mit Baufinanzierung noch nie was am Hut hatten, aber sie dürfen es. Und wie du hast schon gesagt, ist jetzt falscher Ort und Zeit, da eine Diskussion aufzumachen, aber da sieht man es auch, wenn jemand die Prüfung bei der IHK ablegt, dann hat er ein Fachwissen. Aber aus der Praxis fehlt ihm halt alles.
Ja.
Und das kriegst du nur durch Erfahrung.
Wie viel Zeit nimmt es in deiner Woche in Anspruch, mit unseren Finanzierern und Finanziererinnen Zeit zu verbringen und sie zu schulen?
Ich habe ja zum Glück seit Anfang des Jahres auch ein bisschen Unterstützung bekommen. Aktuell schätze ich es mal so ein, dass es so 10 Stunden die Woche sind. Aber vorher war es deutlich mehr, da waren es mit Sicherheit
über 20. Dann stelle ich die Frage auch nochmal anders. Wie viel Support liefert die QIF insgesamt pro Woche?
Mit Sicherheit fallen da zwischen 20 und 30 Arbeitsstunden an.
Okay. Wir haben jetzt auch nicht so viel, aber das ist schon pro Vertriebspartner schon auch, man kümmert sich drum, das ist darauf, was ich eigentlich als Fazit, wo ich hinaus möchte, ist, dass wir ein Support-System gebaut haben, wo wir Leute daran bringen können, die entweder sagen, okay, ich möchte gerne durch diese Zeit durch oder die selbst sagen, hey, also wir haben ja Leute, die das schon 1, 2, 3 Jahre machen und immer noch extremst lernen, weil das Thema halt hier und da doch durchaus komplex ist.
Ja, und die wollen wir eben auch auf ein Level bringen, durch die Erfahrung, durch den Input, den wir denen geben, dass sie bei der Bank blitzsaubere Anträge einreichen, weil das ist uns ganz wichtig, einen Qualitätsstandard zu haben, dass jede Bank auch Lust hat, mit uns zu arbeiten.
Ja.
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich einen Fall, den ich einreiche, dann ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal in die Hand nehmen muss. Nee, kann immer mal was vergessen werden, überhaupt kein Thema. Aber ansonsten, es muss Spaß machen, wenn ein Antrag von der Königswege kommt, dass der bearbeitet wird.
Und das lösen wir ja durch auch nochmal eine interne Clearingstelle.
Korrekt.
Wer oder was ist Clearing in dem Moment?
Clearing kannst du sagen, ist eine eigene Vorprüfung, bevor es zur Bank geht. Ist der Fall wirklich machbar? Das kann ja sein, dass es durch mangelnde Erfahrung eben, dass ich es nicht einschätzen kann.
Ja.
Dann haben wir nochmal ein Auge drauf. Sind die Unterlagen vollständig? Ist es so plausibel oder gibt es vielleicht eine bessere Alternative? Kann ich es anders bauen, um immer den Banker auf der anderen Seite zu vermitteln? Hey, die Jungs, die haben sich Gedanken gemacht, ja, so und so kann man es darstellen, weil ich sag mal, jemanden, der 10.000 netto verdient, der keine Belastung hat und ein Darlehen will mit 2.000 Euro Belastung, das kann fast jeder.
Ja.
Aber gerade die engen Finanzierungen, wo es mal knapp ist, wo ich auf Bedürfnisse eingehen muss vom Kunden, vielleicht auch ein bisschen ältere Kunden, die Richtung Rentenalter kommen, da kommt es drauf an. Da wird es dann knackig und die Erfahrung, die haben wir hier im Unternehmen und die wollen wir an unsere Finanzierer auch weitergeben.
Stark. Also ich glaube, dass das, was wir dort, vor allem ihr, wenn ich wir sage, hört sich das so an, als wenn ich dazu beigetragen habe, wir wissen alle, dass ich da mal mit Rat und Tat zur Seite stehe, aber inhaltlich nicht dazu beitragen kann, Das finde ich aber sehr, sehr stark. Ich begleite Königswege jetzt schon 3,5 Jahre als Geschäftsführer. Und ich muss sagen, dass wir uns ganz, ganz lange schwer getan haben mit dem Thema Finanzierung, weil wir auch in der Führungsriege niemanden hatten, der sich mit diesem Thema auskennt. Und seitdem du auch gerne Grüße an den Fridolin, den du schon angesprochen hast, als Hilfe am Anfang des Jahres, da merkt man, dass da mehr Sicherheit bei unseren Finanzierern ist, dass wir, glaube ich, auch bessere Kontakte zu den Banken haben, dass dieses System einfach greift. Und ich glaube, dass auch dieser Benefit, dass du eben weit über 10 Jahre bei der Bank warst, auch den, du hast es gerade mal so in einem Nebensatz erwähnt, ich finde es psychologisch ja total wichtig, sagen, welche Brille hat denn eigentlich der Banker auf? Weil das höre ich oder habe ich früher von Finanzierern immer gehört, ja, ich reiche das ein, aber der Banker ist doof. Der Banker tickt halt, wie er tickt. Wie Sachbearbeiter bei der Versicherung muss halt überlegen, warum wie denkt er, warum schätzt er das so ein? Ich glaube, dass auch dieser Benefit, den du mitgebracht hast, extrem hoch ist, zu sagen, okay, überleg mal, der Banker, ne, wird so und so denken, also reichen wir es dann dementsprechend schon mal so ein. Ich glaube, dass das ein mega der Benefit für uns als Unternehmen ist und die Zahlen sprechen da auch absolut, absolut dafür.
Definitiv. Also wenn du bei der Bank bist und ich nehme dann oft gerne den Satz, ja, vor einem Jahr war ich noch auf der Seite gesessen, ja. Dann läufst du da offene Türen ein und ich weiß genau, wie laufen Rating-Systeme in der Bank, auf was muss der Kunde Acht geben, sei es eine geregelte Kontoführung, auf Dinge, die Banken halt gucken. Mhm. Und das ist ganz wichtig und das gebe ich bei uns in die Mannschaft, dass auch das an die Kunden weitergetragen wird, dass weiß ich, okay, wie kann ich eine Finanzierung vorbereiten, wie kann ich den Kunden vorbereiten. Achtung, auf das achtet eine Bank, macht es so und so und das ist ein Riesenbonus, wenn du da mal auf der anderen Seite auch warst.
Ganz spontane Schnapsidee, die gerade mir reinkommt. Ich mache jetzt wirklich schon lange auch Beratung mit, bin noch nicht mehr so aktiv, aber gerade kam mir die Frage auf, wie wichtig sind solche Nebenprodukte wie Risikoleben oder auch Arbeitskraftabsicherung für einen Banker als Sicherheit? Früher hieß es immer, sowas musst du haben, damit kriegst du besser eine Finanzierung. Ist das heute noch ein Thema?
Ist auf jeden Fall ein Thema. Also du sprichst an Risikoleben bei einer Familie. Das habe ich auch vorausgesetzt. Mhm. Ich war dann auch so fair und habe gesagt, ja, wir sind hier bei uns im Haus, noch auf die Bank bezogen, nicht die günstigsten.
Ja.
Ich habe da auch kein Problem, wenn du das woanders abschließt, weil bei einer Risikolebensversicherung, da gibt es nur einen Fall. Das ist dann leider der Todesfall. Mhm. Da gibt es auch nichts zu diskutieren, wo ich sage, der eine ist von der Leistung besser oder schlechter. Nein, aber schließ eine ab, weil ohne alles andere ist grob fahrlässig.
Okay. Was kann der Kunde sonst machen, um sich noch besser zu stellen bei einer Finanzierung? Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, es kommt jetzt um die Ecke, wir waren jetzt mental gerade ganz woanders.
Ja.
Es ist leider öfters so im Podcast, dass ich da mal so denke, stell doch mal die Frage, auch wenn sie ganz woanders herkommt. Ja. Aber was kann ich als Kunde machen, wenn ich mich jetzt auf meine nächste Finanzierung vorbereite? Was würdest du mir raten, Stefan? Schau mal auf dies oder jenes.
Ja, also mit Sicherheit ist es immer eine schöne Eigenkapitalquote. Ich spreche jetzt mal vom Eigenheim. Da ist es natürlich umso besser, umso mehr Eigenkapital ich habe,
Logo.
Mit einzubringen. Dann wird auch die Finanzierung bei der Bank deutlich einfacher durchzubringen. Plus ich kriege einen besseren Zins, weil das Risiko der Bank reduziert wird.
Ja.
Als Kapitalanleger will ich eigentlich so wenig wie möglich Eigenkapital einsetzen, weil das lasse ich lieber an anderer Stelle für mich arbeiten. Da gibt es hier genau auch, haben wir auch viele Profis.
Ja.
Und saubere Unterlagen ist ganz wichtig, dass die Bank ordentlich mitarbeiten kann.
Was heißt das im Detail? Unterlagen, stelle ich mir jetzt wenig vor. Ich
nehme jetzt den normalen Angestellten, weil da wirklich auch die letzten drei Gehaltsabrechnungen werden immer gefordert, eine saubere Kontoführung, dass da keine Überziehungen sind, darauf zu achten. Manche haben so, die haben 20.000 Euro auf dem Sparkonto geparkt, aber das Girokonto ist die ganze Zeit im Soll.
Okay.
Ich sag, du kriegst nicht gut aus. Nee, du kriegst auf beiden Seiten keine Zinsen, dann stell dir doch deinen Puffer drauf, dass sowas nicht passiert.
Ja.
Vor allem das größte Gift, Rücklastschriften. Die zerhageln dir ein Rating. Rating ist die Grundlage für den Zins bei der Bank.
Okay.
Und das sind so Dinge, auf die kann man schon vorher achten. Und alles andere, dann steht da der gute Finanzierer Rat und Tat beiseite.
Sehr stark, sehr stark. Letzte Frage, bevor wir ein Fazit ziehen, weil ich es jetzt auch nochmal im Kopf habe. Wie hoch ist die Quote an so Fördermitteln oder Förderbanken? Wie oft wird sowas in der Praxis heutzutage angesteuert?
Es hat abgenommen. Das liegt einfach daran, dass die Fördertöpfe auch deutlich reduziert wurden seitens des Staates. Aber so gerade alles rund ums Thema energieeffizient sanieren. Früher war es auch der Neubau noch, der stark gefördert wurde. Da gibt es immer noch Töpfe. Da kann man noch wirklich Mittel abgreifen. Da sind unsere Finanzierer auch soweit fit. Wir posten da immer auch die Updates für neue Programme. Oder auch Familien, da gibt es Fördermöglichkeiten, auch Zuschüsse, die müssen immer bestimmte Kriterien erfüllen. Das geht jetzt aber zu sehr in die Tiefe.
Ja.
Das gibt's vor allem aber im Eigenheimbereich, in der Kapitalanlage, aktuell geht es gegen null.
Okay, Ja, ist ja nicht schlimm.
Nö.
Ne? Aber ist durchaus mal interessant. Ja. Für den einen oder anderen da draußen, der vielleicht auch denkt, Mensch, Finanzierung steht an, was kann ich machen?
Ja.
Sicherlich auch ein spannendes Thema. Wie kriege ich mein Konto in den Griff?
Ja.
Was kann man machen? Wie reagiert die Bank auf zu viele Ratenkredite?
Die werden natürlich berücksichtigt in meiner Haushaltsrechnung, weil das ist das Wichtigste. Ich muss mir es leisten können, ja, rechnerisch. Da achtet die Bank drauf. Muss ich sogar so gesetzlich seit 2016. War früher noch ein bisschen einfacher. Das heißt, so Ratenkredite, es kommt erstmal nicht gut an, weil irgendjemand hat mal über seine Verhältnisse
gelebt. Kannst mir nicht leisten, ich kaufe es mir aber trotzdem.
Genau. Und es wird da lieber gesehen, wenn jemand dann das sich auf die Seite legt und dann kauft.
Und dann auf einmal kauft, ne?
Ja. Also wichtig ist immer, mein Vermögen muss die Verbindlichkeiten übersteigen. Also so wie so eine eigene Vermögensschuldenbilanz, so will ich es mal nennen.
Ja. Ja,
ich kann Ratenkredite haben, es ist kein absolutes Tabu. Aber am besten ist, ich habe keine.
Ja. Gut, wenn ich das dann nicht bedienen kann, wird es noch schlimmer.
Ja,
so eine schöne Klarna-Probleme.
Ja.
Möchten
klopfen andere an der Tür.
Auch nicht haben.
Ja.
Lustige Episode. Es gibt, habe ich leider nie kennengelernt, aber es gibt eine junge Dame, die hat einen sehr, sehr ähnlichen Namen wie ich. Ja, also letztendlich den weiblichen Namen mit tatsächlich dem identischen Nachnamen. Nie kennengelernt.
Okay.
Und hat eine sehr ähnlich lautende E-Mail-Adresse, wie die meine.
Ja.
Und ich habe da mal eine Weile lauter E-Mails bekommen, ganz lange nichts. Ich habe tatsächlich letzte Woche oder vorletzte Woche eine E-Mail von Klarna bekommen mit Überziehung, weil mir ist erstmal der Schweiß auf dem Kopf. Ich so, was ist denn das? Ich bin Klarna, da lasse ich ja die Finger davon. Und
ja,
ich halte auch grundsätzlich für mich nicht viel was von Ratenkrediten oder so, bis ich dann kapiert habe, okay, die meinen nicht mich.
Ja.
Die meinen meine, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob wir verwandt sind, aber den Namen gibt es jetzt auch nicht so oft.
Nee.
Aber ist mir jetzt gerade eingefallen. Spannende Geschichte. Ja, dann haben wir auch noch ein bisschen jetzt darüber gesprochen, was der eine oder andere tun kann, vielleicht Tipps und Tricks für eine Finanzierung. Vielen Dank, wenn ich da mal so einen Haken drunter mache und ein Fazit mache, was wir gelernt haben oder was ich herausstellen möchte. Das ist auf alle Fälle, dass der Benefit, den du und die Königswee Immobilienfinanzierung dem Markt und damit auch für uns als Vertrieb anbietet, dieser Zugang zu den Banken, leichter zu finanzieren, leichter die Konzepte, die wir schnüren, zu finanzieren, weil es sonst nicht möglich wäre.
Ja.
Kann ich beweisen, dass das vor dieser Zeit deutlich schwerer war, die Finanzierungen zu bekommen. Wir sind noch nicht bei einer 100% und in der Idealwelt.
Nein.
Da spornen wir uns gegenseitig an, dass es noch klappt. Puffer ist immer gut. Dieses Thema Ausbildung, Clearing, Unterstützung, die Leute durch diese harte Zeit des Lernens durchzukriegen,
ja,
ist, glaube ich, auch etwas, wofür wir dann prädestiniert sind. Weil wenn du das ganz ohne Unterstützung machst, wäre das natürlich auch schwierig. Und wir haben dann noch über Tipps und Tricks gesprochen zu einer Finanzierung, ganz leicht. Gibt es noch irgendwas, was dir einfällt jetzt ganz spontan, wo du sagst, ey, das würde ich gerne noch loswerden?
Ja, das an alle Hörer, wenn es Fragen zur Finanzierung gibt oder wenn ihr nach einer passenden Finanzierungslösung sucht, hier bei der Königswege gibt es genug Berater wirklich, die euch da super Alternativen oder auch Lösungen zeigen. Und man wird nicht drum rumkommen um eine Kapitalanlage.
Mhm.
Um später mal seine Rentenlücke auch zu schließen. Und da sind wir hier, glaube ich, der richtige Ansprechpartner. Also ich glaube nicht, ich weiß, dass wir es sind. Und deswegen nehmt gerne Kontakt mit uns auf.
Perfekt, das ist ein super Schlusswort. Wer mit uns Kontakt aufnehmen möchte, macht das gerne. Sei es auf der Ich-möchte-gerne-finanzieren-Seite, aber auch Ich-bin-Finanzierer, bräuchte aber noch Unterstützung, weil mir genau das fehlt, das Netzwerk an Banken, das Netzwerk zur Ausbildung oder. Da sind wir auch offen, Tipps und Tricks,
ja,
so wird nicht rausgeschnitten, rauszugeben oder auch Unterstützung zu leisten. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast unglaublich viel zu tun. Es gibt sehr, sehr viel bei uns im Unternehmen, was wir noch aufbauen wollen. Deswegen weiß ich das sehr, sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast, Patrick. Vielen lieben Dank.
Danke dir, Stefan.
Und für alle da draußen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein paar Sterne da oder ein paar Daumen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Meldet euch gerne mit Ideen, mit Fragen, mit Anliegen zu Gästen, zu Themen, wie auch immer. Da sind wir sehr, sehr offen und freuen uns da über jede Art von Feedback. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Ja.